Wir sind relativ unkompliziert in das Vorzimmer des Bürgermeisters und dort habe ich ganz locker gesagt, dass der Leo heute zur Betreuung bei Herrn Heide bleiben wird, weil ich berufstätig bin und zu meinem Job muss.
Diese Mutter wusste einfach nicht mehr weiter. Weil die Kita spontan dicht war, hat sie ihren Sohn zum Bürgermeister gebracht. An den Kindertagesstätten in NRW herrscht Personalnot. Das hat auch die Landesregierung auf dem Schirm. Mehr dazu hört ihr in diesem Aufwacher. Ich bin Wiebke Dumpe. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid.
Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
Und wir schauen in dieser Folge aufs Online-Shoppen. Viele kaufen bestimmt gerade auch noch die letzten Weihnachtsgeschenke schnell im Netz ein. Und warum ihr euch dabei nicht unbedingt auf die Rezension von anderen verlassen solltet und wie ihr Fake-Bewertungen erkennt, das klären wir später im Podcast. Und los geht es jetzt mit den Meldungen aus Bonn und der Region. In Bonn haben sich wieder mehr Menschen mit der Grippe angesteckt. Laut Stadt sind in der vergangenen Woche 138 Meldungen von Influenza registriert worden. Das ist deutlich mehr als zum Höhepunkt schwerer Grippewellen in den letzten Jahren. Auch die Corona-Zahlen sind in Bonn wieder gestiegen. Das liegt laut Stadt Bonn daran, dass wegen saisonaler Erkältungen mehr Corona-Tests gemacht werden. Auch eine zunehmende Viruslast im bundesweiten Corona-Abwassermonitoring deute auf die Anfänge der erwarteten Winterwelle hin. Die Asklepios Kinderklinik in St. Augustin hat vor Gericht gegen die Uniklinik Bonn und das Land NRW verloren. Bei dem Streit geht es um einen Ärztewechsel vor 3 Jahren. Die Kinderklinik wirft der Uniklinik vor, mit Fördermitteln vom Land unter anderem 3 Herzspezialisten abgeworben zu haben. Das Land habe zudem den Grundsatz der Trägervielfalt missachtet. Das Uniklinikum wiederum verlangt in der Wiederklage von Asklepios, diese Vorwürfe zu unterlassen. Das Land NRW und Asklepios streiten sich außerdem seit Jahren erfolglos um Fördergelder für die Sanierung des Klinikgebäudes. Im Rhein-Sieg-Kreis steigen die Zahlen der obdachlosen Personen. Laut Wohnungsnotfallberichterstattung des Landes NRW hat sich zwischen 2016 und 2020 die Anzahl der Personen, die im Rhein-Sieg-Kreis wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, mehr als verdoppelt. Einer der Gründe dafür seien Geflüchtete, die in den Rhein-Sieg-Kreis gekommen sind und hier obdachlos wurden, heißt es vom Verein für Soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis, kurz SKM. Die SKM betreibt auch eine Notfallschlafstelle, die aktuell auch wegen der kalten Temperaturen sehr voll ist. Gerade versuchen besonders junge Erwachsene in der Notfallschlafstelle unterzukommen. 1/3 der jungen Obdachlosen ist weiblich. Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Windeck-Rosbach eine Seniorin in ihrer Wohnung überfallen. Der Unbekannte habe mit der Pistole in der Hand am Montag gegen 19 Uhr an der Tür der 67-Jährigen geklingelt. Als die Frau ihm geöffnet habe, sei der Mann laut Polizei in die Erdgeschosswohnung eingedrungen und habe von ihr Schmuck gefordert. Da sie keinen Schmuck im Haus gehabt habe, habe ihm die 67-Jährige letztlich mehrere 100 € Bargeld gegeben. Gegen 7:15 am Abend habe er ihre Wohnung dann verlassen. Der Räuber soll laut Polizei ungefähr 1,80 bis 1,85 groß und schlank sein. Er habe mit ausländischem Akzent gesprochen. Bei der Tat soll er dunkle Kleidung und eine schwarze Sturmhaube getragen haben. Wenn ihr glaubt, den Mann in Windeck-Rosbach gesehen zu haben oder Hinweise dazu habt, meldet euch bei der Polizei. Von Bonn und der Region geht's jetzt nach Rheinberg. Wenn ihr Kinder habt und arbeiten geht, dann ist die Kita vermutlich eine Sache, auf die ihr euch zu 100% verlassen wollt. In diesem Winter ist das ja leider keine ganz so sichere Bank, denn viele Mitarbeitende sind krank und es fehlt ja auch schon seit Jahren an Personal in vielen Kindertagesstätten. Aber was macht ihr, wenn die Kita von heute auf morgen plötzlich zu hat und ihr aber dringend zur Arbeit müsst? Larissa Teuchner aus Orsoy in Rheinberg hat am Dienstag keinen anderen Ausweg mehr gesehen und sie hat ihren Sohn dann einfach ins Rathaus gebracht, zum Bürgermeister. Wie es dazu kam, das erklärt sie uns persönlich. Hallo, Frau Teuchner.
Hallo.
Die Stadt ist Trägerin des Kindergartens, in den ihr Sohn normalerweise geht. Deshalb ist der Bürgermeister da ja eigentlich auch der richtige Ansprechpartner. Aber der Weg, den Sie da gewählt haben, ist ja doch, sagen wir mal, nicht ganz so typisch. Wie sind Sie drauf gekommen, Ihren Sohn einzupacken und dann ins Rathaus zu bringen?
Ja, tatsächlich ist das richtig. Genau so habe ich das gemacht und schlussendlich auch so gedacht, dass der Bürgermeister Herr Heide auf meinen Sohn aufpasst. Die Betreuungssituation im städtischen Kindergarten ist schwierig aufgrund von Personalmangel und einem hohen Krankenstand, was sicherlich der Jahreszeit, aber auch den Druck auf das Personal einfach begründet ist. Care-Arbeit ist einfach ein Thema in der Gesellschaft, was nicht gesehen wird. Und das betrifft natürlich eben auch solche sozialen Berufsfelder. Der Druck ist groß, die Verantwortung ist hoch und leider ist die Sichtbarkeit schlecht.
Und sind Sie dann einfach rein ins Rathaus? Also man bekommt ja eigentlich nicht so einfach direkt Zutritt zum Bürgermeister. Oder ist das in Rheinberg anders?
Wir sind relativ unkompliziert in das Vorzimmer des Bürgermeisters. Und dort habe ich meinen Sohn und mich vorgestellt und eben tatsächlich ganz locker gesagt, dass der Leo heute zur Betreuung bei Herrn Heide bleiben wird, weil ich berufstätig bin und zu meinem Job muss.
Und ich nehme mal an, da waren die Augen groß, oder?
Ja, natürlich. Also die Vorzimmerdame, die ich natürlich damit überfallen habe, wusste gar nicht, was sie sagen sollte und war, ich glaube, auch tatsächlich schockiert und hatte mir auch gesagt, dass der Bürgermeister in einem Gespräch ist, aus dem sie ihn garantiert nicht rausholen wird, damit ich mein Vorhaben bzw. mein Anliegen vortragen kann.
Aber Sie haben sich ja nicht abwimmeln lassen, ne?
Ja, richtig, genau. Es kam zur Schützenhilfe noch ein weiterer Vater mit seiner Tochter hinzu. Wir haben uns das dann tatsächlich recht gemütlich gemacht in dem Vorzimmer. Die Kinder haben laut und fröhlich gespielt. Wir haben uns privat unterhalten und haben gewartet und gesagt, nun ja, wir sind ja sowieso zu Hause und müssen auf die Kinder aufpassen. Dann haben wir auch die Zeit, auf den Bürgermeister zu warten. Der hat dann nach einer halben Stunde sein Gespräch unterbrochen und uns etwas Zeit zum Gespräch eingeräumt.
Und was sagt der Bürgermeister zu der Situation? Man muss ja auch noch mal festhalten, Sie haben Montagnachmittag erfahren, dass die Kita am Dienstag nicht aufmachen wird. Also schon sehr kurzfristig so insgesamt.
Ja, es ist schwierig. Er sagt, als Träger seien ihm die Hände gebunden. Man müsse sich ans Kiebitz halten. Dort gibt es Vorgaben. Der Personalschlüssel sei auf dem Papier gedeckt. Es würde sogar auf dem Papier mehr Fachkraftstunden geben, als es eigentlich von der Mindeststundenzahl, das betone ich gerne, es geht ja nur um eine Mindeststundenzahl, vorgesehen ist. Ja, es sind einfach strukturelle Probleme, für denen wir da alle stehen und die Rahmenbedingungen für uns alle sind da mies, ne? Da hat die Politik nicht unbedingt bewiesen, dass sie mit Fachkenntnis und offenen Augen, was die sich entwickelnde Kinderbetreuung, Bedarfe der Familien angeht, fundiert beschäftigt hat.
Man stellt ja als Familie auch irgendwie Ansprüche an eine Kinderbetreuung, nehme ich mal an. Und da funktioniert bei uns in NRW aktuell vieles nicht gut. Wir haben ja bald Weihnachten. Wenn Sie sich jetzt mal einen Wunschzettel für die Kinderbetreuung schreiben würden, was würde da draufstehen? Also was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Es muss einfach sichtbarer gemacht werden. Es muss in den Köpfen ankommen, dass diese Care-Arbeit anständig entlohnt werden muss. Das steht eigentlich oben auf meinem Wunschzettel, dass diese Care-Arbeit, die da von den Fachkräften geleistet wird, anständig entlohnt wird, dass die Nöte erkannt werden und dass man neben der Zusage, dass es einen rechtlichen Anspruch auf Betreuungsplätze gibt, man natürlich die Rahmenbedingungen entsprechend anpasst, den Personalschlüssel erhöht, sich nicht an einer Mindeststundenzahl orientiert, sondern Geld in die Hand nimmt, um den Betroffenen, respektive den Mitarbeitern, das Geld zu überweisen und die Gelder zur Verfügung zu stellen für die frühkindliche Bildung, die einfach notwendig sind.
Da gehört ja ganz einfach auch eine Verlässlichkeit dazu. Und da geht's ja nicht nur Ihnen so, sondern ganz, ganz vielen Familien.
Ja, natürlich. Also es sind ja nicht nur berufstätige Eltern betroffen, sondern auch weitere Eltern, die nicht unbedingt berufstätig sind, aber tatsächlich auch zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen auf den Betreuungsplatz dringend angewiesen sind. Wir stehen da alle vor den gleichen Herausforderungen. Die Kinderbetreuung ist unglaublich wichtig. Ja, und da müssen wir uns einfach drauf verlassen können.
Was Sie da gemacht haben, hat ja schon auch echt viel Aufmerksamkeit erregt. Und ich nehme an, Sie werden auch weiter für eine bessere Kinderbetreuung kämpfen, oder?
Ja, zusammenfassend muss ich sagen, ich gebe nicht auf. Und ich konnte tatsächlich mit der Aktion auch diverse andere Eltern noch mit mobilisieren, die den Mund aufmachen und die aktiv geworden sind. Und ich wünsche mir natürlich, dass das so weiter bleibt und wir da vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig, vielleicht auch schon im nächsten Jahr Ziele erreichen können, die alle zufriedener machen.
Frau Teuchner, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank, dass Sie uns im Aufwacher davon erzählt haben.
Vielen Dank für Ihr Ohr.
Das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung für Familien. Da besteht natürlich auch politisch Handlungsbedarf, um die Situation zu verbessern. Deshalb schwenken wir jetzt mal um zu Maximilian Plück, dem Leiter der Landespolitikredaktion bei der Rheinischen Post. Hi Max.
Hallo Wiebke.
Frau Teuchner, die wir gerade gehört haben, die wünscht sich ja Verlässlichkeit, mehr Personal und für die Mitarbeitenden dann auch eine gerechtere Bezahlung. Deckt sich das mit den schwarz-grünen Plänen in Sachen Kinderbetreuung in NRW?
Also wenn die schwarz-grüne Regierung sich was wünschen darf, dann wäre sie wahrscheinlich bei Frau Teuchner. Die Familienministerin Josephine Paul von den Grünen hat ja auch schon entsprechend zusammen mit Arbeitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU eine Fachkräfteoffensive angekündigt. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, was dabei rumkommt, aber viel mehr Personal ist dringend nötig, zumal wir ja auch auf den offenen Ganztagsanspruch zulaufen. Also werden Fachkräfte händeringend und dringend gesucht.
Du hast gestern ja auch noch kurz mit Ministerin Josephine Paul gesprochen über die aktuelle Kita-Situation. Und du hast uns einen O-Ton mitgebracht. Das hat sie dazu gesagt.
Wir haben derzeit natürlich hohe krankheitsbedingte Ausfälle, weil wir einfach gerade Winter haben. Also eine hohe Last an unterschiedlichen Infektionen, die natürlich in Kitas gerade sind. Das betrifft auch die Erzieherinnen. Das ist eine hohe Belastung. Natürlich nach der Zeit auch von Corona, das ist gar keine Frage. Wir haben das sehr genau im Blick, wie sich da die Situation derzeit entwickelt. Aber natürlich haben wir vor allem jetzt auch im Blick, die nächsten Schritte anzugehen, um auch möglichst bald erste Maßnahmen auf den Weg bringen zu können im Rahmen der Fachkräfteoffensive Sozial- und Erziehungsberufe, weil Saison- und saisonalbedingte Krankheitsausfälle sind eine Sache, aber die treffen eben auch auf ein System, was natürlich vom Fachkräftemangel auch sehr stark in Anspruch genommen wird.
Der Plan, neue Fachkräfte anzuwerben, ist ja nicht neu. Wie will Josephine Paul die denn finden?
Also das Erste, was sie ja erstmal gemacht haben, sie haben dazu eine so eine Art Taskforce im Ministerium gegründet, die das jetzt halt eben federführend betreuen soll. Und ansonsten geht es vor allem auch darum, dass man beispielsweise im Ausland guckt, dafür, dass man sich anschaut, wie geht man mit Teilzeitkräften um und so weiter. Aber wenn wir uns den ersten Punkt mal näher anschauen, dann sehen wir, dass es da schon massive Probleme gibt. Also es gibt beispielsweise Träger, die sich bitterlich beschwert haben. Es gab ein Beispiel von jemandem, der hat versucht, spanische Kräfte hierher zu kriegen. Und die sind dann wirklich an den Behörden gescheitert, weil es da auch teilweise Probleme bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen gibt. Und das kostet alles unnötig Zeit. Und da sagte mir allerdings auch die Vertreterin der Anerkennungsstelle, also die sozusagen diese Abschlüsse auf ihre Gleichwertigkeit mit deutschen Abschlüssen prüft, dass vor allem in dem Kita-Bereich man ja natürlich ganz genau hinschaue, weil das eben so ein sensibler Bereich ist, weil wir dort halt eben natürlich unsere kleinsten, wertvollsten Geschöpfe da anderen Menschen überantworten und dass man da dann halt eben auch ganz genau hinschauen müsse.
So ein Thema wie Kinderbetreuung, das ist ja für viele total wichtig und das beeinflusst bestimmt auch einige Leute bei der nächsten Wahl. Und daran muss sich ja eigentlich jede Landesregierung messen lassen, oder?
Definitiv. Also weil das ist ja auch eines der originären Handlungsfelder von Landespolitik. Also Kitas, Schulen und so weiter. Das ist ja wirklich landespolitisches Hochreck und da muss die schwarz-grüne Regierung auf jeden Fall liefern. Es ist natürlich schwierig. Es ist wirklich, du hast es gesagt, es ist nicht nur dieser Bereich, sondern wir haben flächendeckend mittlerweile Fachkräfteengpässe, heißt es, glaube ich, in der Fachsprache. Vom Fachkräftemangel mag von den Verantwortlichen noch niemand reden. Wobei, wenn man jetzt derzeit mal so ein bisschen durch die Kitas dieses schönen Landes fährt, dann wird man wahrscheinlich doch eher von Fachkräftemangel sprechen müssen, weil das ist wirklich frappierend. Auf jeden Fall ist das eines der zentralen politischen Felder, die Schwarz-Grün angehen muss.
Maximilian Plück, danke dir für die Hintergrundinfos.
Sehr gerne.
So, jetzt was ganz anderes. Wenn ihr euch was im Internet kauft, seid ihr dann eher der Typ, ich lese alle Bewertungen, bevor ich mich entscheide, oder lasst ihr die Erfahrungen anderer links liegen? Ich persönlich lese die Bewertung schon und wenn sie zu überschwänglich positiv sind, dann muss ich schon sagen, dass ich ein bisschen zweifle, ob da wirklich alles so stimmt. Fakt ist nämlich, 61% der Menschen vertrauen laut dem Handelsverband Deutschland auf persönliche Empfehlungen von Freunden und der Familie, aber auch von Menschen, die eine Online-Bewertung ins Netz stellen. Der Haken daran, einige davon sind gefälscht und dahinter steckt eine ganze kriminelle Industrie. Sprechen wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber mit RP-Reporter Marten Overstegen. Hallo Marten.
Hallo.
Wie wir entscheiden, ob wir ein Produkt kaufen, ist ja total subjektiv. Aber ich habe es ja gerade schon mal gesagt, viele vertrauen eben auch auf die Bewertungen von anderen. Du hast dir eine Studie aus Großbritannien angeschaut, die belegt, das ist nicht unbedingt eine gute Entscheidung. Was genau steht denn da drin in dieser Studie?
Absolut. Also das ist eine Studie, die aus Großbritannien kommt. Die haben Amazon-Produkte unter Lupe genommen und herausgefunden, dass teilweise ein Drittel der Bewertungen zumindest sehr zweifelhaft sind. Du sagtest es gerade schon, da steckt eine ganze Industrie hinter. Es gibt also Unternehmen, die können sich im Internet relativ hürdenlos Bewertungen kaufen. Das sind also Leute, die haben diese Produkte nie in der Hand gehabt, nie gekauft und nie gesehen und beurteilen sie dennoch. Natürlich sehr überschwänglich. Das sorgt dann dafür, dass die Bewertungen sehr gut sind, die Produkte gut gerankt werden. Aber das ist natürlich ein Problem.
Gibt es denn eine bestimmte Branche oder bei bestimmten Produkten, wo das besonders oft passiert, dass die Bewertungen falsch sind?
Ja, es fällt in der Tat bei Tech-Produkten besonders auf. Also wir haben da zum Beispiel in dieser Untersuchung ein Produkt gehabt, so eine Art Kamera, die man in der Haustür hat, eine Klingel mit integrierter Videokamera. Da gab es 29% Fake-Bewertungen, so diese Studie. Und das zieht sich eben durch. Das ist eben nicht nur bei so videointegrierten Türklingeln so, sondern eben bei mehr Tech-Produkten, dass eben bis zu ein Drittel Fake-Bewertungen sind. Dieses Phänomen der Fake-Bewertung gibt es in allen Bereichen, aber eben zuvorderst bei diesen Technikprodukten.
Okay. Du hast gerade schon gesagt, da stecken Firmen hinter, das ist eine groß angelegte Sache. Kann man sagen, wer dahinter steckt und auch wer diese Bewertung am Ende schreibt?
Wer die schreibt, das ist natürlich recht schwer zu sagen. Das sind in der Regel sind das natürlich auch Fake-Profile. Allerdings kann man da relativ niedrigschwellig, kann man sich mal im Internet herumklicken und eben diese Seiten finden. Mit wenig Recherche stößt man sofort auf Internetseiten, die für 12 Euro, für 10 Euro so eine Bewertung anbieten. Und da können Unternehmen sich dann bedienen. Also es ist ganz bemerkenswert, wie leicht man da an so Bewertungen kommt. Das ist für Unternehmer, die im großen Stil auf Online-Plattformen wie Amazon verkaufen, ist das durchaus ein spannendes Angebot.
Ach krass, also es ist ja schon ganz schön einfach, das zu manipulieren letztendlich. Das Ganze ist ja nicht nur für uns Kundinnen und Kunden ärgerlich, die auf diesen Plattformen einkaufen. Amazon zum Beispiel will gegen diese Fake-Bewertungen gezielter vorgehen und macht das ja auch schon eine Weile. Wie genau machen die das?
Absolut. Also sie haben rechtliche Schritte eingeleitet gegen diese Vermittlungsplattform der Fake-Bewertungen. Das haben sie im vergangenen Jahr schon getan, sehr erfolgreich. Da haben sie eben Facebook-Gruppen und solche Unternehmen zum Aufhören gezwungen. In diesem Jahr haben sie wieder einige rechtliche Schritte eingeleitet, wieder in der Hoffnung, Unternehmen zum Aufhören zu zwingen. Amazon scheint da auch großen Wert drauf zu legen. Da muss man sich ja vorstellen, da gehen pro Woche Millionen von Bewertungen ein. Und es ist unheimlich schwierig, da irgendwie für Ordnung zu sorgen und Fake-Bewertungen herauszufiltern. Aber Amazon hat dieses Problem zu einem wichtigen erklärt und geht dagegen vor und hat für sich eben den rechtlichen Weg gefunden. Und das, so scheint es, auch recht erfolgreich.
Klar ist aber ja, auch wenn Amazon schon Schritte eingeleitet hat, Fake-Bewertungen werden auch weiter auftauchen. Hast du zum Schluss noch ein paar Tipps für uns, wie wir die besser erkennen können?
Ja, ich glaube, dass man mit einem gesunden Menschenverstand schon relativ weit kommt. Also wenn ein Produkt sehr viele schlechte und sehr viele gute hat, aber wenig so in diesem mittleren Bereich, dann ist das schon sehr verdächtig. Dann scheint es so, als würde ein Unternehmen die vielen oder einigen schlechten Bewertungen mit sehr guten kompensieren wollen. Hinzu kommen so Superlative wie sensationell und außergewöhnlich. Auch bei sehr einfachen Produkten wie zum Beispiel einer Steckerleiste, das wirkt natürlich nicht sehr seriös. Und wenn einem auffällt, dass bei gewissen Produkten immer gleichlautende Bewertungen oder zumindest sehr ähnlich lautende Bewertungen fallen, dann ist das auch schon ein Grund, misstrauisch zu werden.
Wer beim Online-Kauf auf Bewertungen vertraut, sollte immer auch mit einem kritischen Auge mitlesen. Es gibt nämlich Firmen, die ganz gezielt falsche Rezensionen unter Produkte schreiben. Wie ihr sie erkennen könnt und was dagegen gemacht wird, hat Martin Overstegen aus dem RP-Team erklärt. Und das hier könnt ihr heute auch mal im Blick behalten. Im NRW-Landtag spricht der Familienausschuss heute über den Fall des 8-jährigen Mädchens in Attendorn. Die Mutter hatte das Kind jahrelang im Haus versteckt und vorgegeben, sie sei im Ausland. In einem Bericht des Familienministeriums steht, dass der Kreis Olpe eine Projektgruppe eingesetzt hat, um die Abläufe im zuständigen Jugendamt zu analysieren. Das steht nämlich in der Kritik, weil es über mehrere Jahre lang Hinweisen auf das Mädchen nicht gründlich genug nachgegangen sein soll. Im Bundestag stehen heute einige wichtige Themen auf der Tagesordnung. Am Vormittag stimmen die Abgeordneten über die Gas- und Strompreisbremse ab. Die Ampelkoalition plant die Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger wegen der gestiegenen Energiekosten. Dabei ist unter anderem vorgesehen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher einen garantierten Bruttopreis für 80% ihres bisherigen Verbrauchs bekommen. Im Bundestag gibt es heute außerdem eine Aktuelle Stunde zur Lage in den Kinderkliniken in Deutschland Unter anderem, weil das Personal fehlt, gibt es da gerade zu wenig Betten. In Brüssel kommen heute die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Es geht unter anderem um den Krieg in der Ukraine, um Sicherheits- und Verteidigungsfragen und auch um die Energiekrise. In dem Zusammenhang soll auch diskutiert werden, ob die EU für den Gaseinkauf einen Maximalpreis festlegt. Bundeskanzler Scholz hat sich im Vorfeld gegen den sogenannten Gaspreisdeckel ausgesprochen. Und zum Schluss bekommt ihr noch das Wetter mit auf den Weg. Es bleibt kalt in NRW. Heute Morgen kann es noch neblig sein. Später kommt öfter mal die Sonne raus bei Höchstwerten zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Der Freitag wird wieder was grauer. Im Bergland kann es ab und zu leicht schneien. Ansonsten bleibt es trocken bei maximal plus 1 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 15. Dezember 2022. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch einen tollen Tag. Macht's euch schön.
Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.